Das hat nach meinem Verständnis von Rechtsstaat recht wenig zu tun. Ein Behördenleiter, der abhängig ist von einem Parteiminister, darf nicht instrumentalisiert werden zur politischen Gegnerbekämpfung. Was würde denn das Land sagen, wenn wir dann nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr einen AfD-Innenminister hätten, der dann einen AfD-nahen Mann zum Präsidenten des Verfassungsschutzes macht, der dann plötzlich erklärt, die Grünen sind verfassungsfeindlich und wir werden jetzt mal ein Verbotsverfahren gegen die Grünen einleiten. Die größte Gefahr sehe ich derzeit vom Linksextremismus.
Herzlich willkommen bei Auf 1. Wir setzen fort bei einem Interview mit Dr. Hans-Georg Maaßen. Er war von 2012 bis 2018 Präsident des Bundesverfassungsschutzes. Sehr geehrter Dr. Maaßen, herzlich willkommen wieder im Auf 1 Studio.
Guten Tag, Herr Magnet.
Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch vom letzten Mal so zeitnah wieder fortsetzen können. Wir haben aufgehört mit dem Verfassungsschutz, der sich der Verfassungsschutz Niedersachsen jetzt als Antifa geoutet hat. Ich würde gerne mit der Frage einsteigen, weil mich viele Zuschriften erreicht haben auch, was ist denn die originäre Aufgabe des Verfassungsschutzes in Deutschland? Was soll der tun und was soll der sicherstellen?
Also der Verfassungsschutz in Deutschland, so ähnlich auch BVT in Österreich, ist ein Inlandsnachrichtendienst. Es ist kein Geheimdienst. Geheimdienst sind diejenigen, die auch diese, ich sage mal, schmutzigen operativen Maßnahmen machen. Sondern Nachrichtendienst heißt, es werden Nachrichten gesammelt. Sie werden analysiert. Daraus werden Lagebilder gemacht für die Politik, Warnhinweise für Polizei. So, und der Inlandsdienst hat die Aufgabe, Informationen zu sammeln über verfassungsfeindliche Bestrebungen, die im Grunde genommen eine Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wollen, seien es Linksextremisten, Rechtsextremisten, Islamisten. Aber ein Schwerpunkt der Arbeit seit jeher ist die Bearbeitung ausländischer Staaten, Russland, China, andere Staaten, die jedenfalls durch Einflussnahme auf die deutsche Politik, durch mögliche Sabotage- und Spionagehandlungen unsere freiheitliche Demokratie gefährden können.
Sie sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Nachrichtendienst und Geheimdienst. Das ist interessant. Darauf möchte ich dann noch zurückkommen. Wenn ich mir den BVT in Österreich, den Bundesverfassungsschutz oder die Behörde in Deutschland ansehe, dann sind die Warnhinweise, die wir hier in den letzten Jahren und auch aktuell bekommen, ganz klar, der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr. Wenn ich mir den Verfassungsschutz in Deutschland, den Verfassungsschutzbericht ansehe, dann sind dort auch beispielsweise alternative Medien wie Kompaktmagazin oder andere oder Verlage oder Gruppierungen genannt, die jetzt nicht zu Gewalt aufrufen und die auch nicht sagen, wir müssen das Regime wegputschen, sondern die in der Sprache eine klarere Linie fordern, die durchaus die Regierung als feindlich bezeichnen oder ähnliches. Würden Sie diese Einschätzung teilen, dass von einem rechten Extremismus die größte Gefahr ausgeht? Oder was ist aus Ihrer Beobachtung jetzt als Politiker die größte Gefahr für Deutschland?
Also zunächst einmal Österreich und Deutschland gehen in gewisser Hinsicht einen Sonderweg in der westlichen, in der freiheitlichen Welt. Insoweit, als dass, wenn man mit den Kollegen aus dem Nachrichtendienst von der Schweiz, von Frankreich, von Großbritannien redet, auch USA, FBI, die schütteln einfach den Kopf, wenn man sagt, wir beobachten Parteien, rechte Parteien oder rechtsextreme Parteien. Oder wir beobachten Einzelpersonen wegen ihrer bestimmten Meinung. Das ist in anderen Staaten völlig, völlig undenkbar, jedenfalls in freiheitlichen Staaten. Die Deutschen sind einen Sonderweg gegangen, die Österreicher, so mein Eindruck, sind hinterhergelaufen. Vielleicht war es auch umgekehrt, aber ich vermute, es war eher so gewesen. Und ich habe damit meine Probleme, muss ich sagen, gerade vor dem Hintergrund, dass der Chef des Verfassungsschutzes, der oberste Chef, ist ein Minister, und der hat ein Parteibuch. Und dieses Parteibuch ist derzeit rot. Österreich weiß ich gerade nicht, wer der zuständige Minister ist.
Wir sind ja gerade in die Regierungsbildung. Wir wissen ja noch nicht genau. Vielleicht bekommen wir sogar einen Grünen mit vielleicht einer österreichischen Ampel. Ja.
So, und der Behördenleiter untersteht ihm, ist weisungsabhängig. Das heißt also, wenn der Minister sagt, bitte beobachte mal meine Konkurrenz, hat der Präsident, der Leiter der Behörde grundsätzlich zu spuren. Er kann zwar noch remonstrieren, aber natürlich wird der Minister sagen, also er hat die Äußerung von dem und dem gehört, der delegitimiert hier die Regierung als Beobachten. Aus meiner Sicht ist das sehr gefährlich, was in Deutschland sich über Jahrzehnte entwickelt hat, wo ich auch nachvollziehen kann, dass die Politik den Verfassungsschutz in Teilen bewusst instrumentalisiert, um meine politische Gegnerbekämpfung zu betreiben. Das hat man schon in den 80er Jahren in Bayern wahrgenommen, wo die CSU unter der Ansage, es darf rechts von der CSU keine neue Partei geben, den Verfassungsschutz von alleine gelassen hatte, um politische Gegner im Bereich rechts auszugrenzen, damit es keine Konkurrenz zur CSU gab. Aber das hat nach meinem Verständnis von Rechtsstaat recht wenig zu tun. Ein Behördenleiter, der abhängig ist von einem Parteiminister, darf nicht instrumentalisiert werden zur politischen Gegnerbekämpfung.
Haben Sie eine solche politische Einflussnahme in Ihrer Amtszeit erlebt? Gab es solche Weisungen? Griff da mal der Minister zum Hörer und rief Sie an?
Nein, mir gegenüber nicht. Ich hatte vielleicht auch bei Minister Friedrich vor allem besonders Glück gehabt. Andere haben mich vielleicht nicht so ausdrücklich ansprechen wollen, weil ich auch immer klar gesagt habe, ich bin nicht der Büttel der Politik. Aber ich habe das auf andere Art und Weise erfahren. Ich erinnere mich noch, es gab eine Landtagswahl in Baden-Württemberg. Damals war ein SPD-Mitglied Innenminister in Baden-Württemberg und das zuständige Landesamt kam auf mich zu, ob wir nicht kurz vor der Landtagswahl die AfD zum Prüffall erklären könnten. Da habe ich gesagt, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich bin ja nicht der Büttel des Landesministers, eines Ministers. Und jetzt kurz vor der Landtagswahl, wo klar war, dass die SPD abgewählt würde, sage ich mal schnell und prima, und jetzt beobachten wir die AfD. Das ist aus meiner Sicht rechtsstaatlich unmöglich. Aber leider nehme ich wahr, dass das in Deutschland inzwischen achselzuckend einfach hingenommen wird.
Das haben wir jetzt in verschiedenen Bundesländern ja in der Praxis erlebt. Dort saß jetzt kein Präsident des Verfassungsschutzes, der das nicht tun wollte. In Bayern beispielsweise, wenige Monate vor der Wahl, wurde die AfD Bayern zum Beobachtungsfall erklärt oder wurde als gesichert rechtsextrem eingestuft. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Vorgang, aber das ist uns vor den bayerischen Landtagswahlen aufgefallen. Und nächstes Jahr sind ja die großen Bundestagswahlen und jetzt diskutiert man ja schon über ein mögliches Verbot der AfD. Halten Sie das für überzogen?
Ich halte jedenfalls die politischen Hintergründe für gefährlich. Es ist politisch motiviert, ganz klar. Und ich muss sagen, was würde denn das Land sagen, wenn wir dann nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr einen AfD-Innenminister hätten, der dann einen AfD-nahen Mann zum Präsidenten des Verfassungsschutzes macht, der dann plötzlich erklärt, die Grünen sind verfassungsfeindlich und wir werden jetzt mal ein Verbotsverfahren gegen die Grünen einleiten. Das würde keiner in Deutschland verstehen, aber dass man jetzt diese Politik einfach so hinnimmt, eine SPD-Innenministerin hat einen Behördenleiter, der vollmundig erklärt, das ist jetzt eine verfassungsfeindliche oder eine verfassungswidrige Bestrebung, dass da keiner sich Gedanken darüber macht, dass das problematisch ist, das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Und welche Gefahren sehen Sie hauptsächlich für Deutschland? Denn jetzt sind Sie natürlich nicht mehr der Chef des Verfassungsschutzes, aber Sie beschäftigen sich nach wie vor sehr intensiv mit Sicherheitsfragen und Sie können als Politiker ja heute beurteilen, ist es der Islamismus, sind es die eigenen Politiker, die wir hatten im letzten Gespräch über die antideutschen Bestrebungen gesprochen, sind es die internationalen Strukturen, die hier über Konzerne sich schon mehr oder weniger den Staat unter den Nagel gerissen haben. Was sind denn die Gefahren, die Deutschland aktuell bedrohen bzw. seine Verfassung bedrohen?
Die größte Gefahr sehe ich derzeit vom Linksextremismus, wenn man den noch so als links beschreiben kann. Das Phänomen hat sich ja auch da deutlich verändert, nämlich die Leute, die den langen Marsch durch die Institutionen gegangen sind, die Antifa nahe sind, die aus dem Bereich der Roten Hilfe kommen, die früher mal in neomarxistischen Gruppierungen waren und dann einen Anzug mit Krawatte dann tragen. und so tun, als ob sie bürgerlich sind, aber ihre klassische alte linksextremistische Agenda fortsetzen. Und diese Leute sind durch die Parteien gegangen, sind teilweise auch in den Unionsparteien vertreten. Und auf die hätte man schon wesentlich früher ein Augenmerk lenken müssen. In meiner Funktion als Verfassungsschutzpräsident habe ich das immer im Blick gehabt. Aber was ich derzeit wahrnehme, ist, diese Leute und diese linksextremistischen Bestrebungen breiten sich aus.
Und Sie sprechen ja bei diesen Linksextremisten nicht nur von den Stiefeltruppen, die Autos anzünden, die Leute überfallen, die Wahlplakate abreißen, sondern auch von denen, die tatsächlich Politik machen und das Land in eine Situation bringen, wo viele aus dem Ausland schon vom Abriss Deutschland sprechen.
So ist es. Man muss sich die Frage stellen, warum werden bestimmte politische Entscheidungen getroffen? Warum werden Millionen Migranten ins Land gelassen, obwohl das Ausländerrecht das nicht vorsieht? Dann kommt man wieder zur Ideologie und dann muss man sich fragen, wer steckt dahinter? Welche Bestrebungen stecken dahinter? Und dann kommt man relativ schnell jedenfalls auch zu den harten Neomarxisten, die diese Politik mitgestalten. Vor dem Hintergrund ist für mich eben der Linksextremismus derzeit die größte Gefahr für unsere Stabilität.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Jetzt ist es so, dass der Rechtsextremismus bekannterweise als größte Gefahr dargestellt wird, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Ich habe mir die Begriffsdefinition, man findet ja sehr schwer eine Definition, was ist rechtsextrem. Da sind sich ja die Behörden untereinander nicht einig, da gibt es dann linke Politikwissenschaftler etc. Auf Seite 74 des Verfassungsschutzberichtes im Jahr 2023, also im letzten Jahr, das darf ich kurz einblenden und auch vorlesen. Dort steht Rechtsextremismus, das ist in der Kategorie rechtsextremistischer Terrorismus schon drinnen. Überblick, im Rechtsextremismus wird der Wert eines Menschen an seiner Ethnie, Nationalität, geografischen Herkunft oder auch an seiner vermeintlichen Rasse gemessen. In einer auf Basis dieses Verständnisses konstruierten ethnisch-rassischen Volksgemeinschaft sind zentrale Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung wie Menschenwürde, des Rechtsstaats oder das Demokratieprinzip verletzt und außer Kraft gesetzt. Die rechtsextremistische Agitation ist insbesondere geprägt vom Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus sowie demokratiefremden Migrations- und Muslimfeindlichkeit. Da sind sehr viele und in dieser Begriffsbestimmung drinnen. Das bedeutet, ich lese das so, dass viele Punkte zusammenkommen müssen, damit man als Rechtsextremist gilt. Jetzt war mein letzter Stand, dass auch Sie als ehemaliger Chef des Verfassungsschutzes zum sogenannten Beobachtungsobjekt geworden sind. Wie können Sie sich das erklären und wie ordnen Sie diese Begriffsbestimmung dazu ein?
Schauen Sie mal, der Begriff Rechtsextremismus, genauso wie Linksextremismus, kommen in den deutschen Gesetzen nicht vor. Das ist ein Arbeitsbegriff, den sich die Verfassungsschutzbehörden irgendwann mal gegeben haben, auch um ihre eigene Arbeit zu strukturieren. Dass man eine Abteilung hat, die ist nur dafür zuständig und eine Abteilung, die beschäftigt sich damit. Deswegen hat man dann getrennt zwischen Rechtsextremismus und Linksextremismus. Das, was unser Gesetz vorsieht, ist die Beobachtung von Personen, Mehrheiten, Bestrebungen nennt man das, die eine Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wollen. Und was bedeutet das, Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Man könnte sagen, die wollen eine Diktatur. Die einen wollen die Diktatur des Proletariats, die anderen wollen die Diktatur von Hitler oder von Faschisten wieder einführen. Und wenn man das jedenfalls als Zielvorstellung hat, dass sie so etwas wollen, diese Menschen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung überwinden wollen, dann muss einem klar sein, dazu zählt die Ablehnung der Volkssouveränität, dass das Volk selbst entscheiden kann, nämlich Ablehnung von Demokratie, die Ablehnung von Rechtsstaat und die Ablehnung oder die Einschränkung von bestimmten zentralen Menschenrechten, Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit, Recht auf Religionsausübung. So, und das kann aus unterschiedlicher Motivation betrieben werden. Die einen betreiben das eben aus sozialistischer Motivation, dass sie sich sagen, wir wollen wieder die Diktatur des Proletariats haben. Die anderen aus nationalsozialistischer Motivation. Aber es kann auch andere geben. Nämlich, wenn man sagt, ich will die Scharia haben, was letztendlich auch nichts anderes bedeutet, als dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung abgeschafft wird. Aber es gibt natürlich auch andere Phänomenbereiche, die so unter Rechts-, Links- oder Islamismus nicht fallen können. Da denke ich zum Beispiel an die Klimasekte. Wenn Leute der Klimasekte sagen, für Demokratie haben wir gar keine Zeit, wenn es um Klimaschutz geht, ist es aus meiner Sicht klar verfassungsfeindlich. Das heißt, aus deren Perspektive hat der Klimaschutz absoluten Vorrang, Vorrang vor Demokratie, vor Rechtsstaatlichkeit und vor Bürgerrechten. Das ist klar verfassungsfeindlich. Dass das nicht beobachtet wird, ist aus meiner Sicht ein Skandal. Ja, auch ich sage mal, eine andere Bestrebung ist durchaus auch zumindest als Verdachtsfall in Blick zu nehmen, nämlich veganischer Extremismus. Ja, das sind Leute, die anderen aufzwingen wollen, wie sie zu leben haben, sie dazu zwingen wollen, Firmen stillzulegen, das heißt also bestimmte Grundrechte gar nicht mehr akzeptieren aus ihrer ideologischen Motivation heraus. Jetzt nun zu Ihrer Frage, was meine Person, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz angeht. Vor ein paar Jahren hat der Verfassungsschutz und der Innenminister die Idee gehabt, wir schaffen einen neuen Grund, um Bestrebungen zu beobachten. Und dieser neue Grund ist die Delegitimierung des Staates und die Verächtlichmachung von Regierungsvertretern. Das ist im Zusammenhang dann schon mit Corona gekommen, dass eben die Corona-Demonstranten den Staat nicht mehr akzeptieren und deswegen sollten sie beobachtet werden. Dann ist der Verfassungsschutz und die Bundesregierung noch einen Schritt weiter gegangen. Der Verfassungsschutz soll eigentlich nach dem ursprünglichen Sinn Nachrichten sammeln über Bestrebungen, die eine Gefahr für den Staat sind, wie ich sagte. Bestrebungen sind immer Personenmehrheiten. Jetzt kam dann die Bundesregierung auf die Idee, wir schauen uns nicht nur Personenmehrheiten an, sondern auch Einzelpersonen durch den Verfassungsschutz, was er eigentlich gar nicht darf. In Deutschland gibt es eine klare Trennung zwischen Polizei und Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz soll Bestrebungen sich anschauen, Personenmehrheiten, Terrorgruppen, Banden, Vereinigungen, weil die gefährlich sein können für den Staat. Einzelpersonen können grundsätzlich nicht gefährlich werden. Sie können eine Meinung haben, sie können die Meinung veröffentlichen, aber sie sind keine Gefahr, dass die Verfassung überwunden wird. Für Einzelpersonen ist die Polizei zuständig, wenn sie Straftaten begehen oder wenn sie, das ist im Bereich der Gefahrenabwehr, wenn sie dabei sind, eine Straftat zu begehen. Jetzt ist diese Bundesregierung dahin gegangen, erstens zu sagen, wir gucken uns auch Einzelpersonen an, dass der Verfassungsschutz auch das tun darf, was die Polizei tut, nämlich Einzelpersonen sich anzuschauen. Und zweitens erfinden wir hier das neue Kriterium der Delegitimierung des Staates und der Verächtlichmachung, was aus meiner Sicht rechts- und verfassungswidrig ist, mehr noch verfassungsfeindlich, weil hier die Axt angelegt wird an die Meinungsfreiheit, die eine tragende Säule der freiheitlichen Demokratie ist. Und die Bundesregierung sieht mich offensichtlich als einen Staatsfeind an. So gehe ich jedenfalls davon aus, werde ich auch in staatsnahen Medien behandelt. Das ist für mich dann die Motivation zu sagen, Maaßen ist ein Delegitimierer und Verächtlichmacher der Bundesregierung, der wird jetzt beobachtet.
Das bedeutet, in letzter Konsequenz ist das ein Freibrief für die Beobachtungsbehörde, jeden unliebsamen Kritiker auf die Liste zu setzen, ihn zu beobachten und auch im Bedarfsfall zu diskreditieren. Denn wenn Sie jetzt in einen Wahlkampf starten mit der Werteunion, dann wird man immer wieder in den Mainstream-Medien lesen, dass Sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Genau. Ich glaube, ich bin der erste Parteigründer, der sofort mit der Gründung der Partei beobachtet wurde. Wir hatten am 5. Januar dieses Jahres bekannt gegeben, dass wir beabsichtigen, eine Partei zu gründen. Am 20. Januar hatten wir als Verein entschieden, es wird eine Partei gegründet. Und keine 2-3 Tage später wurde dann bekannt, dass ich vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Es gibt Zufälle, aber ich bin überzeugt, viel weniger als man denkt.
Ich glaube auch, dass dieser Zufall, dass dieser Umstand weniger dem Zufall geschuldet ist. Aber es ist offenkundig, dass wir einen Meinungsumschwung in der Öffentlichkeit in Deutschland aktuell erleben und dass die aktuell an der Macht befindlichen Parteien und mit ihnen auch die Medien und alles, was dazugehört, dieses Polit- und Medienkartell, eine große Angst davor hat, dass es tatsächlich zu einem demokratischen Umschwung kommt. Und deswegen soll über diese Instrumente eingegriffen werden. Der Verfassungsschutz genießt ja gerade aktuell, es gibt ja keine Umfragen dazu, aber ich nehme an, keinen besonders guten Ruf mehr bei den Leuten, die eine Veränderung in Deutschland wollen. Da der Verfassungsschutz sehr stark aufgefallen ist, dass er sich hier auch immer medial sehr stark eingebracht hat, wenn es zum Beispiel gegen die AfD ging. Beim letzten Gespräch hatten wir Pegida kurz erwähnt. Dort hat der Verfassungsschutz oder auch der Verfassungsschutzpräsident oder auch die Landespräsidenten, die haben ja immer wieder sehr stark medial Stimmung in diese Richtung gemacht. Tun die das aus Eigenantrieb oder bekommen die, denken sie, Anweisungen, dass sie diese Rolle jetzt spielen müssen?
Schwer zu sagen. Ich glaube, bei einigen ist das so, das ist vorauseilender Gehorsam, weil sie denken, sie sind fleißige und gute Beamte und tun das, was von denen erwartet wird. In anderen Fällen, denke ich mir, sind es auch durchaus Weisungen, die erteilt werden. Was man auch nicht vergessen darf, das ist der Druck, der ausgeübt wird. Und zwar nicht Druck durch Vorgesetzte, sondern Druck durch die Öffentlichkeit. Es war jedenfalls bei mir so, als ich Verfassungsschutzpräsident war, der Druck war ganz massiv über die Medien. Maaßen würde mit der AfD sympathisieren. Maaßen würde Geheimgespräche mit der AfD führen, würde die AfD beraten und einiges mehr. Bis hin auch, dass Journalisten dann vor der Behörde warteten, wenn wir Besprechungen hatten. Sie wussten, dass offensichtlich Besprechungen zum Thema AfD geführt worden sind, um dann zu erfahren, wird die AfD endlich beobachtet oder wird sie nicht beobachtet. Und man muss sehen, dass diese Beamten, diese Behördenleiter natürlich in Teilen auch nicht druckresistent sind.
Jetzt haben Sie den Unterschied eingangs unterstrichen zwischen Nachrichtendienst, der Informationen beschaffen soll, und Geheimdiensten, die gewisse Operationen ausführen. In Deutschland hat beispielsweise die Süddeutsche Zeitung einen Artikel veröffentlicht, das war schon im September 2022, allein unter falschen Freunden. Und ich lese kurz aus der Einleitung: Früher mussten Undercover-Agenten mit Nazis saufen oder demonstrieren. Das war oft sehr gefährlich. Heute schickt der Verfassungsschutz virtuelle Agenten ins Internet, die dort rassistische Sprüche posten und mithetzen. Ist das die Aufgabe des Verfassungsschutzes, rassistische Sprüche im Internet zu posten und mitzuhetzen?
Nein, natürlich nicht. Wie ich gesagt habe, er ist in erster Linie dafür da, Informationen zu sammeln und zu analysieren, also auszuwerten. Aber im Cyberraum, im Internet ist es nicht viel anders als in der Wirklichkeit. Wenn man eine menschliche Quelle hat in einer dieser extremistischen Szenen, ob das Rechts- oder Linksextremismus ist, muss diese Quelle da auch angenommen werden. Das heißt, sie muss da agieren wie ein Fisch im Wasser. Darf grundsätzlich keine Straftaten begehen. Auch da gibt es Ausnahmen, aber kann sich auch nicht zurücklehnen und sagen, ich will damit nichts zu tun haben, dann ist diese Quelle unbrauchbar. Das heißt also, um akzeptiert zu werden in der rechtsextremistischen oder linksextremistischen Szene, müssen bestimmte Äußerungen auch getroffen werden. Ansonsten kann diese Quelle da auch nicht akzeptiert werden und bekommt auch keine Informationen. Denn es geht ja letztendlich darum, Informationen zu erhalten.
Und können Sie eine Vermutung abgeben, denn wissen können Sie es ja aktuell nicht, wie viele solche, man nennt das Undercover-Agenten, aktuell hier im Einsatz sind, um im Internet entsprechend angenommen zu werden oder, das ist, wird dann meine Folge sein, Frage sein, vielleicht auch Selbststimmungen zu erzeugen. Haben Sie irgendwie einen Eindruck, man weiß ja keine Zahlen, wie viele V-Leute sind im Einsatz, wie viele Leute sind im Internet im Einsatz, können Sie da irgendeine Richtung abschätzen?
Nein, kann ich nicht und wenn ich es könnte, dürfte ich es Ihnen auch nicht sagen. Sie müssen nur sehen, Quellen, wir nennen es ja Quellen, weil sie Informationen generieren sollen, sind keine Operativen, die letztendlich bestimmte Ziele verwirklichen sollen. Meinetwegen sich an die Spitze einer Bewegung zu setzen und diese Bewegung so zu leiten, wie die Behörde es gerne möchte. Das dürfen sie gerade nicht. Also es sind Quellen, die Informationen generieren. Was wir in Deutschland haben, das ist ein Bundesamt für Verfassungsschutz, 16 Landesämter und dazu kommt auch noch der MAD als militärischer Inlandsdienst. Das heißt, wir haben 18 Inlandsgeheimdienste in Deutschland, die auch nicht immer ganz kooperativ, die auch nicht alles miteinander abstimmen und wo auch nicht immer klar ist, wie viele Quellen wer in welchem Phänomenbereich hat.
Können Sie ausschließen, dass diese Quellen, die Informationen beschaffen sollen, tatsächlich dann auch zum Antrieb werden? Ich habe das schon angekündigt, dass das meine Folgefrage jetzt sein wird, dass die zum Antrieb werden, beispielsweise das Verbotsverfahren gegen die NPD ist ja unter anderem meines Wissens daran gescheitert, dass zu viele Quellen in der NPD seitens des Staates tragend gewesen sind, oder ist das eine Information, die ich jetzt falsch in Erinnerung habe?
Das Bundesverfassungsgericht hat darauf bestanden, dass Parteien staatsfrei sein sollen. Das heißt, es waren eine ganze Reihe von Quellen, also Informationsbeschaffern, in der NPD gewesen und das würde jedenfalls gegen den Gesichtspunkt der Staatsfreiheit verstoßen. Mhm.
Das bedeutet, wenn jetzt ein AfD-Verbotsverfahren oder vielleicht irgendwann ein Werteunion-Verbotsverfahren eingeleitet wird oder gegen eine andere Gruppe, Pegida hat sich ja unlängst aufgelöst, dann müssten zuerst die V-Leute abgezogen werden, damit man ein solches Verbotsverfahren auch durchbringen könnte.
Nach der ersten NPD-Verbotsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist das so. Da müssten sämtliche Quellen von Bund und Ländern aus diesen Parteien herausgenommen werden.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Gibt es in Österreich so, aber auch in Deutschland, gibt es so etwas wie einen Geheimdienst, der auch operativ, ich sage es jetzt mal salopp, die Drecksarbeit macht?
Nein, gibt es bei uns nicht. Der Bundesnachrichtendienst ist unser Auslandsnachrichtendienst. Auch er kann nicht, ich sage mal, ausländische Regierungschefs liquidieren, Entführungen vornehmen. Aber auch hat er grundsätzlich nicht den, hat auch nicht den Auftrag, Leute zu platzieren, die bestimmte Politiken machen. Mhm. Also Einflussagenten, sondern es geht dann um Spionage, das heißt Informationen zu generieren, um das Informationslagebild eben anzureichern.
Das bedeutet, das, was wir hier von Geheimdiensten kennen oder auch in James-Bond-Filmen sehen, das ist den Amerikanern, den Russen, den Chinesen vorenthalten. Das betreibt Deutschland selbst nicht aktiv.
Das betreiben wir nicht.
Es gibt ja viele Vermutungen, weil Geheimdienst oder auch Nachrichtendienst bedeutet ja, abseits der Öffentlichkeit zu agieren. Es gibt viele Vermutungen, beispielsweise wird heute immer wieder herangezogen, wenn man, ich habe das jetzt im Vorfeld des Interviews auch recherchiert, wenn es darum geht, warum Rechts- oder Rechtsextremismus so eine große Gefahr sein soll. Das interessiert deswegen auch viele Leute, weil sie festgestellt haben, wenn sie mal auf eine Corona-Maßnahmen-Demonstration 2022 gegangen sind, dann kamen sie von der Demonstration nach Hause und waren plötzlich Rechtsextreme in den Medien. Keiner der Personen, die ich kenne, würde sich selbst als rechtsextrem identifizieren, ganz viele nicht einmal als rechts. Und trotzdem wird dieser Begriff ständig erwähnt und trotzdem wird gesagt, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie ist. Dann kommt immer wieder der Fall NSU und es gab diesen nationalsozialistischen Untergrund, es gab Tötungen, es gab Terroranschläge, es gab zahlreiche Verbrechen. Halten Sie es tatsächlich für möglich, dass unzählige Straftaten in dieser Zeit, das war ja ein längerer Zeitabschnitt, in Deutschland geschehen konnten, ohne dass es den Behörden relevant aufgefallen wäre? Ist der Akt für Sie tatsächlich geschlossen in diesem Fall NSU?
Also Sie haben ein paar Fragen jetzt angesprochen. Jetzt zum ersten Komplex, wo Sie sagten, also der Begriff rechtsextrem wird verwendet, auch für Corona-Kritiker, die gar nicht so schnell zu Hause sein konnten von der Demo, als dass sie merken, plötzlich sind sie zum Rechtsextremisten geworden. Der Begriff Rechtsextremismus wird nicht nur inflationär angewandt, sondern er wird ganz gezielt eingesetzt, um Menschen zu diffamieren. Mhm. Und mit dem Diffamieren von Menschen werden bestimmte Meinungen und auch Tatsachen, die sie von sich geben, diffamiert. Das heißt, wenn jemand das sagt, der rechtsextrem ist, müssen sich andere von ihm distanzieren. Aber über das Distanzieren von ihm oder von dieser Person distanziert man sich auch von dem Anliegen. Das heißt, das Anliegen wird dann tabuisiert. Und das ist natürlich ein ganz geschicktes Instrument, das die politische Linke hier einsetzt. Das ist das eine Instrument, das sie einsetzen, das andere Instrument, dass sie einsetzen, ist, bestimmte Worte mit neuen Inhalten zu befüllen. Das lernen die, das sind ja alles Kadersozialisten, wie das geht. Beispiel ist Demokratie. Sie erinnern sich, Deutsche Demokratische Republik, sie nannte sich demokratisch. Das war kein Zynismus, das war ernst gemeint, weil aus deren Perspektive konnte es nur Demokratie im Sozialismus geben. Ja, jemand, der außerhalb des Sozialismus stand, war natürlich Faschist, war ein Rechtsextremist. So, was ich jetzt bei uns im Westen wahrnehme, ist, dass die politische Linke wieder mit dieser Technik spielt. Wir Demokraten, unsere Demokratie bedeutet, Demokrat ist nur, der deren Perspektiven teilt. Ja, immer interessant ist, diese Aussage kommt von der politischen Linksaußen, linksextrem, wie die Partei Die Linke in Deutschland. Und die CDU will dann dazugehören und sagt, natürlich sind wir auch Demokraten und lässt sich dann auf dieses Narrativ ein. Wir bedeutet alle, ne, die eine politische Meinung haben und alle anderen, die die nicht teilen, sind Faschisten und Rechtsextremisten. Eine andere Technik ist zum Beispiel bei dem Begriff Meinungsfreiheit. Meinungen, sollte man meinen, sind absolut zugelassen. Rechte, Linke, Arbeitgebermeinung, Arbeitnehmermeinung, religiöse Meinung, nicht religiöse, alle Meinungen sind zugelassen. Politische Linke geht den Weg, auch ganz geschickt in die Technik zu sagen, wir vertreten Meinung, die anderen, die Nicht-Demokraten, vertreten Hass und Hetze. Nur Hass und Hetze, nur Meinungen fallen unter die Meinungsfreiheit, Hass und Hetze, die Positionen der anderen fallen nicht unter die Meinungsfreiheit. Diese Technik ist perfide, aber wirksam, weil viele das einfach nicht durchschauen. So, und jetzt zu Ihrer Frage, was NSU angeht. Vieles, was NSU anging, ist ungeklärt. Auch wenn jetzt schon einige Gerichtsverfahren gelaufen sind, darf man nicht vergessen, Staatsanwälte und Richter wollen letztendlich nur eine Entscheidung haben, ein Urteil. Ja? Es ist nicht deren Aufgabe, eine Aufarbeitung, eine historische Aufarbeitung zu machen, was war damals gelaufen, sondern es geht letztendlich bei denen nur darum, einen Fall abzuarbeiten, schuldig und nicht schuldig, und dann Strafmaß. Die ganze Sache beim NSU ist aus meiner Sicht so undurchschaubar, dass es vielleicht irgendwann mal Historiker gibt, die das richtig aufarbeiten können. Oder dass die Überlebende, Frau Tschäpe oder andere Leute aus dem NSU-Umfeld mal reden und sagen, was damals passiert ist. Dieses offizielle Narrativ mit diesen drei halte ich jedenfalls für nicht glaubhaft. Überzeugt mich nicht, dass es nur die drei waren und dass die durch die Bundesrepublik gereist sind, um an verschiedenen Orten Migranten zu töten.
Oder auch Polizisten.
Oder auch Polizisten. Ich muss sagen, das ist so an den Haaren herbeigezogen. Das überzeugt mich nicht. Ich habe keine Erklärung, was da gelaufen ist. Es kann sein, dass es, das könnte eine Arbeitshypothese sein. Könnte sein, dass es eben eine Clique war von Leuten, die sich sagten, wer zum NSU gehören will, muss einen Migranten töten. Und dann gab es die drei, die die Waffe aufbewahrt hatten und das war eine Mutprobe, das zu machen. Das kann sein, würde ich als Polizist als Arbeitshypothese verwenden, aber das lässt sich, glaube ich, nicht belegen, jedenfalls nicht, solange die Betroffenen nicht reden. Was Ihre Frage anging, wie es denn sein kann, dass Migranten in Deutschland getötet werden und die Polizei über Jahre die Täter nicht findet, dafür gibt es durchaus eine Erklärung. Sie müssen sehen, die Polizei muss zunächst mal alle Fäden zusammenziehen. Und diese Fäden sind auf der einen Seite Tötungsdelikte in verschiedenen Städten mit der gleichen Pistole. Und eine ganz andere Erzählung war, dass es eben diese drei Untergetauchten gab, die als Rechtsextremisten untergetaucht sind. Und diese beiden zusammenzubringen, ist der Polizei damals nicht gelungen. Die Polizei dachte, dass was diese Morde erklärt, das könnte organisierte Kriminalität sein, könnte möglicherweise die PKK sein, könnte dies oder jenes sein. Die sind nicht auf die Idee gekommen, so meine Einschätzung, dass dies einen rassistischen oder einen rechtsextremistischen Hintergrund hat.
Ich habe das deswegen auch, weil es ja immer wieder vorgeworfen wird, versucht eben zu recherchieren und bin dann über die Internetarchive, die ja jetzt auch geleakt wurden und wo man über gewisse Zeiträume nicht mehr zugreifen kann, auf eine Seite gestoßen, die hieß Vaterlist von einem sogenannten Christian Reißer. Ist Ihnen bekannt, dass diese Person 2022 dann plötzlich verstorben ist und damit auch die ganzen Recherchen, die er geleakt hatte, in dem Verfahren verschwunden sind?
Nein, ist mir nicht bekannt.
Das ist, es ist uns journalistisch aktuell nicht möglich, hier irgendwelche Nachforschungen mehr anzustellen. Aber vielleicht wird es ja mal einen Aufarbeitungsprozess geben. Denn ich denke, es ist im Interesse der Öffentlichkeit zu erfahren, was damals tatsächlich gelaufen ist, vor allem, weil es immer heute noch so betont wird. Eine letzte Frage, Herr Dr. Maaßen, für heute. Sie sind ja, nehme ich an, nach wie vor mit verschiedenen Ex-Kollegen in Europa vernetzt und Sie beobachten auch die Aussagen in der Öffentlichkeit, die zur Sache Nord Stream getätigt werden. Wer hat denn aus Ihrer Sicht Nord Stream gesprengt oder wohin geht die Indizienlage? Waren es die Ukrainer, waren es die Russen oder war es vielleicht wer anderer?
Schauen Sie mal, man muss keine kriminalistische oder geheimdienstliche Ausbildung haben, sondern man stellt sich vor, wie würde ein Kriminalist an die Sache herangehen. Da gibt es ein Verbrechen, nämlich in diesem Fall die Sprengung der Nord Stream Pipelines. Und da stellt man sich die Frage, wer war am Tatort gewesen? Wer kann es machen? Wer hat die Möglichkeiten? Wer hat ein Interesse? Und wer hat vielleicht schon vorher angekündigt, dass er es machen würde? Ja, und in diesem Falle war es so gewesen, dass eine amerikanische Fregatte, glaube ich, in dem taterheblichen Zeitraum in der Nähe war. Amerikanische Dienste können es mit Sicherheit machen. Die können aber auch andere, können sie letztendlich dazu befähigen. Wir haben ein Interesse. Wir hatten noch ein Interesse. Polen hat ein großes Interesse, hat vorher schon angekündigt, dass diese Nord Stream Pipelines niemals ans Netz gehen würden. Und Präsident Biden hat in Anwesenheit von Olaf Scholz gesagt, dass diese Pipelines niemals ans Netz gehen würden. Hat er so nach meiner Erinnerung gesagt. Und dann muss ich sagen, als Kriminalist würde ich sagen, da habe ich hier einen dringenden Tatverdacht. Und diesen Tatverdacht würde ich jedenfalls mal zugrunde legen, um zu ermitteln, um zu befragen, um zu vernehmen, wenn es möglich ist. Und danach weiß man mehr. Ich würde jedenfalls nicht glauben, dass es irgendwelche, sagen wir mal, ukrainischen Nationalisten sind, die das gemacht haben. Die können es im Zweifel gar nicht. Die sind vielleicht mal ausgebildet worden von einem amerikanischen oder von einem britischen Dienst. Aber dass eine kriminelle Vereinigung das macht, halte ich ohne nachrichtendienstliche Befähigung oder geheimdienstliche Befähigung, halte ich für ausgeschlossen.
Jetzt muss ich trotzdem noch ganz kurz nachfragen. Sie haben gesagt, Sabotage zu überprüfen ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Müssten dann nicht Ihre Nachfolger jetzt ermitteln?
Ich hoffe, Sie haben es getan.
Innenminister Dr. Hans-Georg Maaßen, vielleicht in ein paar Jahren würden Sie den Fall nochmal aufrollen, wenn wir bis dahin noch immer kein Ergebnis haben?
Also ich denke, wenn ich Innenminister würde, da hätte ich viel aufzurollen.
Danke für das Gespräch. Bis zum
Sehr
nächsten
gerne.
Mal. Danke Ihnen fürs Dranbleiben. Wir haben heute viele heiße Eisen angepackt. Ich werde bei dieser Sache dranbleiben, denn wir haben kaum Insider aus diesem Bereich, aus dem Bereich der öffentlichen Sicherheit, aus dem Bereich der Geheimdienste. Und es ist hochspannend zu erfahren, was sich hier tut und wie jemand wie Dr. Maaßen denkt und wie er spricht und wie er die Lage einschätzt, wenn er nicht im Amt ist, wenn er sich für den politischen Widerstand in dieser auf den Kopf gestellten Europäischen Union oder in der Bundesrepublik Deutschland entschlossen hat. Ich danke Ihnen fürs Dranbleiben, ich danke Ihnen für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.